grüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Ich habe letztes Mal mit dem Thema der Philosophiehistorie begonnen. Das ist die zweite Themeneinheit sozusagen in der Vorlesung. Und ich würde es, wenn Sie sich dann für die Prüfung dieses Thema vornehmen, dann sehr empfehlen, den entsprechenden Abschnitt im Buch selbst zu lesen. Denn ich gehe nicht auf alles, was da ausgeführt wird, so in extenso ein. Und in der vergangenen Woche habe ich da eigentlich nur den ersten Punkt von drei Punkten erledigt, in gewisser Hinsicht, nämlich den terminologischen. Das waren diese Überlegungen zum deutschen Wort Geschichte, diese vierfachen, oder mindestens dreifachen Sinn des deutschen Wortes Geschichte, einmal als Bezeichnung für einen Teil der Vergangenheit oder der menschlichen Vergangenheit, zweitens als Bericht über einen solchen Teil der Vergangenheit und drittens schließlich, das deutsche Wort hat ja auch noch die Bedeutung einer Story, also einfach irgendeine Geschichte. Bis zu dem Punkt bin ich dann letztes Mal gekommen, dass ich die vier sozusagen Bedingungen oder drei eigentlich erst, die vierte habe ich nicht mehr genannt, drei Bedingungen für einen generischen Begriff von Philosophiegeschichte ausgeführt habe. Es handelt sich um etwas Vergangenes. Ich habe das nicht problematisiert letzte Woche. Inwieweit man überhaupt sagen kann, dass Philosophie, wenn sie sich mit früheren Stadien ihrer eigenen Disziplin befasst, es tatsächlich mit etwas Vergangenem zu tun hat. Das habe ich nicht problematisiert, aber es wäre eine Überlegung wert, wie weit man das überhaupt sagen kann. Also Hegel beispielsweise, der erste große systematische Philosoph, der auch Philosophiegeschichte betrieben hat und eine Theorie der Philosophiegeschichte entworfen hat, der ist von dieser Frage ganz fasziniert gewesen und hat die eigentlich sehr ausgeführt und gemeint, na, Philosophie, im Grunde hat es immer mit Wahrheit zu tun oder mit Einsicht, zumindest intendiert ist das immer. Und das hat ja eigentlich keine Vergangenheit. Also wenn eine Einsicht einmal erkannt worden ist, dann kann man nicht sagen, die ist jetzt vergangen, weil sie vor 2000 Jahren von einem Griechen etwa eingesehen wurde und seither sozusagen im Bewusstsein ist. Vergangen, sagte Hegel damals im 19. Jahrhundert, vergangen sind die Akte. Also des Philosophierens, vergangen sind die Sprachen unter Umständen, die Werke, die da entstanden sind, aber nicht die eigentlich philosophischen Gehalte, die sind nicht vergangen, sondern meint er, sondern die sind ewig oder gar nicht. Also wenn tatsächlich Thesen vertreten wurden, die, sagen wir, sich als widersprüchlich herausgestellt haben, die widerlegt worden sind im späteren Verlauf, dann, sagt Hegel, war das ohne dies keine philosophische Leistung, niemals, also auch damals nicht, als das vertreten wurde. Also ich habe diesen Punkt überhaupt nicht thematisiert, im Buch schon, und deswegen wollte ich noch darauf nur hinweisen, was ist eigentlich vergangene Philosophie. Warum ist das Thema überhaupt wichtig? Mir scheint, es ist eine gewisse Kontingenz, es ist nicht notwendigerweise so, oder nicht denknotwendigerweise so, dass Philosophie sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen müsste. Es ist auch nicht immer der Fall gewesen in der Geschichte, aber in der neuzeitlichen europäischen Geschichte der Philosophie hat die Philosophiegeschichte eine ganz hervorragende Position und in manchen Traditionen, insbesondere auch in der deutschsprachigen Philosophie, ist das nicht zu übersehen, dass man, wenn man Philosophie studiert, sehr, sehr viel sich mit der Vergangenheit von, also mit vergangenen Texten, mit Texten aus der Antike oder aus dem Mittelalter oder sonst wie früheren Texten befasst. Das ist eigentlich der Punkt. Das war nicht immer so. Die mittelalterliche lateinische oder auch die mittelalterliche arabische Philosophie hat sich wenig um die Geschichte der Philosophie gekümmert, haben auch keine Werke darüber geschrieben, über Philosophiegeschichte. Das ist also eine kontingente Sache, aber es geht, man darf es nicht übersehen, also wenn man sich die Frage stellt, was eine interkulturell orientierte Philosophie in einer globalen Gesellschaft für eine Rolle spielen könnte, dann muss man dieses Thema eben auch behandeln. Der zweite Punkt war, neben dass es sich um was Vergangenes handelt, der zweite Punkt war, dass Philosophiehistorie es mit Sachverhalten zu tun hat, die durch Zeugnisse irgendwelcher Art belegt sind. Da habe ich nur nebenbei darauf hingewiesen, letzte Woche, dass das nicht unbedingt schriftliche Zeugnisse sein müssen. Es gibt orale Traditionen des Philosophierens, also es gibt philosophische Traditionen in nicht literarischer Form, in nicht schriftlicher Form in manchen Gesellschaften, zum Beispiel in afrikanischen Gesellschaften. Und beim dritten Punkt bin ich dann stehen geblieben. Ich habe ihn so formuliert, dass es sich um etwas handeln muss, bei diesen vergangenen Philosophien, was auf menschliche Denktätigkeit zurückgeht oder zurückgeführt werden kann, und habe das von zwei Dingen abgegrenzt. Übermenschliche Autoritäten gehören nicht dazu und untermenschliche Autoritäten gehören auch nicht dazu, und bei diesen untermenschlichen Autoritäten sind wir stehen geblieben. Das ist die Frage gewesen, wie, ob Philosophie etwa das Produkt einer von Rassen sein könnte oder dergleichen. Also sozusagen ein Naturprodukt sein könnte. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Die vierte Bedingung habe ich nicht genannt und reiche sie jetzt nach. Es handelt sich bei dem Gegenstand der Philosophiehistorie um Aussagen begrifflicher Art, irgendwie begrifflicher Art, seien sie schriftlich fixiert oder mündlich überliefert, seien sie in Texten ausgedrückt oder in Sagen oder in Institutionen, um Auffassungen begrifflicher Art, die einen von drei Bereichen betreffen, von drei Fragebereichen betreffen. Der erste Fragebereich heißt in der europäischen Tradition Metaphysik oder auch Ontologie. Also das wäre der Bereich um die Frage herum, was ist überhaupt wirklich? So. Der zweite Fragebereich wäre die Frage nach der Wahrheit oder nach der Erkennbarkeit, nach der Zuverlässigkeit von Aussagen über die Wirklichkeit, das heißt in der europäischen Tradition erkenntnistheoretische Fragen oder epistemische Fragen, epistemologische Fragen. Und der dritte Fragebereich, den ich dann für ausreichend halte, was den Inhalt betrifft, des Begriffs der Philosophie der Vergangenheit, sind normenbegründende Diskurse, also die Frage nach dem, was sein soll oder nicht sein soll, dieses dann vernunftgemäß zu begründen, wäre der dritte Fragebereich. Damit, wenn man dazu sagt, dass darüber, über einen dieser Fragebereiche eine begriffliche Reflexion aus der Vergangenheit nachgewiesen werden kann, dann glaube ich, hat man einen generischen Begriff, der nicht auf eine bestimmte Kultur begrenzt ist, einen generischen Begriff von Philosophie, der ausreicht, um Philosophie von Nicht-Philosophie abzugrenzen einerseits, und der doch nicht sagen wir, aus einer bestimmten Kulturtradition gewonnen ist. Denn diese Fragen dieser Art, die wir eben europäisch ontologische Fragen oder erkenntnistheoretische Fragen oder ethische oder ästhetische Fragen nennen, ethische und ästhetische würden unter die dritte Frage fallen, Normenbegründung. Dieses ist eigentlich nicht, das hat sich in vielen kulturellen Traditionen entwickelt, solche Auffassungen. Und wenn man das findet, wenn man Zeugnisse dafür findet, dann glaube ich, sollte man von Philosophie sprechen, egal wie das bisher benannt worden ist oder ob es überhaupt so benannt worden ist. So viel noch zum Begrifflichen von der letzten Woche. Haben Sie dazu, ist das klar oder zu fragen? Nein. Ja, bitte.
Eine Frage, und zwar, wo stehen eigentlich dann die enzyklopädischen
Sachen? Die wer?
Zum Beispiel enzyklopädische Werke, sind das
Enzyklopädien?
Sind das für Sie philosophie-historische Werke oder wo stehen die?
Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz.
Ja, zum Beispiel kann man eine Enzyklopädie aus dem Mittelalter, zum Beispiel von Beda Bella Habilis, kann man sagen, dass es ein philosophie-historisches Werk, wo er sich Gedanken hat, gemacht hat über.
Na, glaube ich, kann man nicht sagen, dass der Beda Venerabilis, es gibt überhaupt aus dem lateinischen und arabischen Mittelalter so gut wie keine philosophiehistorischen Texte. Also der Beda Venerabilis oder, das ist, sagen wir im modernen Verständnis, auch nicht eine Enzyklopädie oder ein Lexikon oder so, sondern das sind so, sagen wir, Themensammlungen und Spruchsammlungen der Beda Venerabilis. Ich habe im Buch ein anderes, nicht den, oder habe ich den auch einmal genannt, glaube ich, aber ein anderes Beispiel von solchen Sammlungen von Aussagen der Weisen oder der Kirchenväter oder sonstiger Autoritäten. An sowas denken Sie. Ja? Ja, am ehesten könnte man sagen, das ist eine Art von Doxographie, wenn überhaupt. Doxographie gibt es, also Doxographie ist eine der literarischen Gattungen in der Philosophiehistorie und das haben eigentlich Griechen schon praktiziert und auch so benannt. Also es gibt bereits im antiken Griechenland gibt es Doxographien und das sind so Sammlungen von Sprüchen, Weisheitssprüchen oder von Aussagen von irgendwie als Autorität angesehenen Menschen aus der Vergangenheit. Ja. Die sind aber dann meistens noch Themen zusammengestellt, also beim Beda ist es zum Beispiel so, oder bei diesen Florilegien, das war ja eine blühende Literatur, die Florilegien, das ist der Terminus, nicht eigentlich Enzyklopädie des späten Mittelalters. Das sind Blütensammlung, heißt das eigentlich, nicht? Blütensammlung, Florilegium. Und das würde ich aber nicht als philosophiehistorische Zugangsweise ausschließlich nennen, weil die, auch der Beda Venerabilis, die versammeln ja alle möglichen Aussagen und Sprüche von allen möglichen Autoritäten, also von Kirchenvätern und auch von alten Philosophen und so weiter. Aber das sind so eher praktische Handbücher für Predigten und Ähnliches, ja, die man dann auch kommentiert etc. Reine Doxographien, wenn sie auf die Philosophie beschränkt sind, wenn sie auf philosophische sagen wir, Themen oder Autoritäten beschränkt sind, kommen kaum vor, außer in diesen florilegienartigen Dingen. Ist das irgendwie, ja? Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich das in drei Themen abhandeln möchte und komme jetzt zum zweiten. Also das erste war Terminologie, ich spreche von Philosophie-Geschichte als der Vergangenheit, von Philosophie-Historie als dem Bericht über die Vergangenheit und von Story dann, wenn es darum geht, sagen wir, solche unterschiedliche Darstellungen in ihrer Unterschiedlichkeit in Betracht zu ziehen. Und da habe ich im Buch auch etwas breiter ausgeführt, was ich jetzt nur kurz formuliere, in der europäischen Neuzeit, das heißt nach der Erfindung des Buchdrucks, eigentlich erst wesentlich später als nach der Erfindung des europäischen Buchdrucks, es gab den Buchdruck ja in anderen Kulturen schon länger, aber nach der Erfindung des europäischen Buchdrucks dauert es circa 100 Jahre, bis diese Literaturgattung entsteht. Das ist zunächst einmal in lateinischen Werken der Fall, die wir als Philosophiegeschichte kennen, philosophiehistorische Werke entstehen. Das sind zunächst, also im 16. und 17. Jahrhundert, Werke, die eine sehr seltsame Story erzählen, nämlich die Geschichte der menschlichen Weisheit seit Anbeginn der Welt, haben diese Werke zunächst zum Gegenstand, seit Anbeginn der Welt. Und was ist der Anbeginn der Welt, wo hat das begonnen? Das ist die Schöpfung, das Sieben-Tage-Werk und insbesondere dann das Paradies als Beginn der menschlichen Weisheit, so dass Adam gewöhnlich als der erste Philosoph eingeführt wird. Das hält sich durch bis ins 18. Jahrhundert. Diese These, es wird dann schon im 17. manchmal darüber diskutiert, ob man genug weiß darüber, was Adam eigentlich gedacht hat und seiner ersten Schülerin, also der ersten Philosophin, nämlich Eva, vermittelt hat und ob man genug über diese vorsintflutliche Philosophie weiß. Aber generell war das die Story, dass man diese Ursprünge der menschlichen Weisheit auf das Paradies zurückgeführt hat. Da gibt es, ich habe einen Fall etwas näher geschildert im Buch, da gibt es eine Reihe von Arbeiten, die da so ansetzen. Und wie es dann verlaufen ist, generell ist diese adamitische Philosophie oder die vorsintflutliche Philosophie überhaupt in dieser Fragerichtung als der Höhepunkt anzusetzen. Also das war die Uroffenbarung und die Urweisheit und die hat eigentlich einen höheren Rang als die späteren Entwicklungen. Also da ist zunächst einmal nicht die These herrschend gewesen, die Philosophie habe bei den Griechen begonnen, sondern die Griechen sind nur eines dieser Völker, die dann auch in der Nachfolge von Adam bzw. Noah mit dem Denken sich orientieren wollten. Aber im 17. und dann besonders im 18. Jahrhundert wird die These aufgegeben, die adamitische Philosophie verschwindet sozusagen. Eines der ersten Zeugnisse dafür ist von einem Engländer namens Stanley, der hat sogar vorgeschlagen, eine eigene Zeitrechnung für die Philosophie der Vergangenheit aufzustellen, also wirklich das Ursprungsjahr der Philosophie anzusetzen als ein Jahr 1. Und Sokrates etwa, der Lehrer von Platon, hätte dann im 4. Jahrhundert nach dem Ursprung der Philosophie gelebt. Und was war dieses Ursprungsjahr nach Stanleys Vorschlag? Das ist ein sehr philologisch orientierter Vorschlag. Das war das Jahr, das man, er zumindest behauptet hat, er wisse, wann das der Fall gewesen wäre. Das war das Jahr, in dem erstmals von Philosophen gesprochen wurde. Also in dem das Wort Philosophen erstmals verwendet worden sei, und zwar zur Bezeichnung von Menschen, die nicht weise sind, sondern die Weisheit suchen. Philosophie als griechisches Wort bedeutet ja eben die Suche nach der Weisheit oder die Liebe zur Weisheit, wie man dieses Philein übersetzt, ist unterschiedlich, aber es ist ein Hang oder eine Liebe, eine Tendenz zur Sophia, zur Weisheit. Und wo man dieses Wort zum ersten Mal verwendet hat, das ist der Ursprung nach Stanley für die Philosophie, also eigentlich ein rezeptionstheoretisches Periodisierungsvorschlag. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, er ist, glaube ich, der Einzige geblieben, der das verwendet hat, diese Zeitrechnung, und auch in seinem Werk hat das nicht durchgehend mehr verwendet. Ich komme heute auf Periodisierung am Schluss zu sprechen, und da können Sie sich dann an so einen Punkt wieder erinnern. Im 18. Jahrhundert, und zwar ziemlich, kann man das genau datieren, 1715, sind die Acta Philosophorum in Leipzig veröffentlicht worden von Christoph August Heumann. Dieser Christoph August Heumann hat da zu Beginn im Zeitalter der Aufklärung die Konfusionen beseitigt, wie er sagt. Die bisher herrschenden Konfusionen, bitte. Stanley, so wie das Messer. Soll ich es abschreiben? Stanley. Meines Wissens ist er der Einzige geblieben, der so einen Versuch gemacht hat, eine direkte philosophische Zeitrechnung. Also hat sich ja dann auch die Zeitrechnung, die wir christliche Zeitrechnung nennen, durchgesetzt, zu Beginn der Neuzeit wenigstens, war das schon ziemlich gebräuchlich, und dann hat man eben vor Christus gesagt oder nach Christus und sowas. Das ist keine Zeitrechnung, wie Stanley sie sich vorgestellt hat, sondern er hat gemeint, wir haben da einen Nullpunkt und von dem aus wird gezählt. Ja. Also Christoph August Heumann veröffentlicht 1715 in Leipzig die Acta Philosophorum, und da räumt er mit diesen alten Sichtweisen auf, dieser Story von Adam und einer ganzen Reihe anderer Traditionen will er da aufräumen und sagt, eigentlich beginnt die Philosophie in ihrer wirklichen Gestalt erst und nur mit den Griechen. Mit den Griechen in Ionien, also diese milesisch, also aus Milet, Thales und die anderen Naturphilosophen, mit den Pythagoreern, damit beginnt Philosophie. Und die vorsintflutliche Philosophie, darüber wissen wir nichts, da haben wir keine tatsächlichen Kenntnisse, aber auch die nachsintflutlichen Philosophien, die bisher so herumgegeistert haben in der Literatur, nämlich die chaldäische oder babylonische Philosophie, die Philosophie der Druiden bei den Galliern und so weiter, bei den Thrakern, Philosophen wurden da erfunden oder genannt und so weiter in den früheren Werken. Das ist alles Konfusion. In Wirklichkeit haben wir mit einem einzigen Ursprung zu rechnen, und das ist das antike Griechenland, hauptsächlich Ionien und Italien, diese griechischen Siedlungsgebiete. Und nun gibt es eine Geschichte dieser Entwicklung. Die Geschichte ist eine Entwicklung von diesen Griechen an, sagt Heumann, eine Entwicklung der Begriffe und der Theorien, und diese Entwicklung behandelt die Philosophiehistorie. Sie kann sie behandeln, aber sie behandelt keine anderen Entwicklungen. Also es gab ja auch Nachrichten bei den älteren Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts über Philosophie bei den Chinesen, über Philosophie bei den Ägyptern etc. Bei den Ägyptern konnte man die Schrift nicht lesen, das ist ein entschiedener Einwand Heumanns, da kann man nicht wirklich rekonstruieren, deren Schrift ist nicht entziffert zu seiner Zeit. Bei den Chinesen handelt es sich mit Sicherheit um Übertreibungen der Jesuiten, die das darüber berichten aus China. Also das kann man alles ausscheiden. Und Heumann bemüht sich nun zu erklären, warum die Philosophie bei den Griechen entstanden ist und nicht anderswo und wie sie sich dann entwickelt hat, was die Faktoren sind, wie Philosophie sich überhaupt entwickelt. Das ist ein wissenschaftstheoretischer Text natürlich über diese Disziplin und selbstverständlich fast muss man erwarten, dass er damit auch ganze Regionen aus der Entwicklung ausscheidet. Also mit welchen Gründen ist nicht zu erwarten, dass etwa anderswo als in Griechenland oder Europa später Philosophie entsteht. Heumann hat dafür eigentlich eine Klimatheorie entwickelt oder vorgeschlagen. Also er hat nicht von Rassen gesprochen, so wie ich das letztes Mal bei anderen im 20. Jahrhundert hingewiesen habe, nicht von Rassen. Das ist überhaupt noch nicht die Terminologie der frühen Aufklärung, von Rassen zu sprechen, sondern von klimatischen und institutionellen Bedingungen. Es gibt für, und da greift er, also da führt er ziemlich weit aus. Einerseits greift er auf eine alte und sehr verbreitete These von den Verstandes- oder Vernunftkräften des Menschen zurück, oder von den Geisteskräften, muss man allgemein sagen, des Menschen zurück und sagt, die Geisteskräfte des Menschen sind dreifach. Da ist einmal das Gedächtnis, die Memoria, dann ist die Fantasie oder Vorstellungskraft, etwas zu erfinden und drittens die Urteilskraft oder Vernunft. Und diese drei Geisteskräfte sind... Die müssen alle voll entwickelt sein, damit Philosophie überhaupt oder Wissenschaft überhaupt entsteht. Und nun gibt es klimatische Bedingungen, unter denen, so ich referiere jetzt immer den Christoph August Heumann von 1715, es gibt klimatische Bedingungen, unter denen eine dieser Geisteskräfte verkümmert oder überhaupt zwei verkümmern unter Umständen, und die anderen sozusagen wuchern. Also nach Heumann ist das in heißen Klimaten so, dass, und dazu rechnet er beispielsweise auch bereits Nordafrika, in heißen Klimaten ist es so, dass die Fantasie oder Vorstellungskraft sich stark entwickelt, aber nicht die Urteilskraft. Das Gedächtnis bespricht er in diesem Zusammenhang nicht. Und dafür gibt er dann natürlich auch Beispiele. Wenn die Philosophie, die griechische oder zu dem Zeitpunkt, als die griechische Philosophie sich in ein heißes Klima transferiert hat, durch verschiedene Umstände nach Bagdad oder nach Alexandrien bereits, früher nach Alexandrien, später nach Bagdad, dann ist sie korrupt geworden. Dann ist sie zu einer Fantasterei ausgeartet, das muss man nicht ernst nehmen. Was da aus Alexandrien kam, also der Neuplatonismus, das ist einfach das Erzeugnis, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, das Erzeugnis warmer Klimate. Also das sind Fantasieprodukte und da fehlt die Urteilskraft. Andererseits gibt es auch zu kalte Gegenden, die von Menschen bewohnt, besiedelt wurden und werden. Und auch in diesen zu kalten Gegenden ist nicht mit einer wirklichen Entwicklung von Philosophie zu rechnen, sondern dort entstehen Dinge wie Beda Venerabilis. Also in Albion oder noch weiter im Norden, wo das Klima dazu, also nicht zum lebendigen Austausch taugt, sondern die Leute entwickeln die Gedächtniskraft am stärksten und nicht die Fantasie. Die sammeln nur und sind nicht kreativ. Also es gibt solche Nichtorte klimatischer Art. Ideal ist natürlich die Gegend um Leipzig. Man hat wirklich den Eindruck, dass Mitteldeutschland so quasi jetzt so klimatisch am besten ist. Er sagt sogar, es ist nach allen Quellen anzunehmen, dass Griechenland zur Zeit von Sokrates und Platon und Aristoteles nicht so warm war wie jetzt, sondern dass da ein gemäßigtes Klima geherrscht hat. Nun kann man dieses Klima natürlich, also mindestens für Heumann hat sich das so dargestellt, nicht ändern, da kann man nicht eingreifen, aber man kann damit kalkulieren. Man muss auch damit kalkulieren, man muss Akademien organisieren und Archive und Bibliotheken, und zwar dort, wo sie erfolgversprechend sind. Das heißt nicht in Afrika oder in Skandinavien, sondern in der gemäßigten Zone in Europa. Das kann man und soll man auch tun. Er hat noch eine zweite Art von Nichtorten der Philosophie, wo nichts von Philosophie zu erwarten ist. Die sind institutioneller Art, diese Nichtorte, die zweiten. Nämlich, Philosophie ist dort nicht zu erwarten, wo Despotie herrscht. Also Despotie, Heumann, wie alle Philosophiehistoriker der frühen Aufklärung, ist ein Lutheraner, versteht sich in der protestantischen Tradition, ist gegen Despotie sowohl in kirchlicher als auch in staatlicher Hinsicht, bürgerlicher Lutheraner dieser Zeit. Nur in freien Gesellschaften ist Philosophie überhaupt zu erwarten und möglich. Drum gibt es nicht so etwas wie eine mittelalterliche Philosophie, denn da war ja sozusagen eine Despotie des Geistes durch das Mittelalter hindurch, und damit, was die damals gedacht haben im Mittelalter, weil man spricht bereits mit diesem Ausdruck Mittelalter, der ist ja schon zu seiner Zeit gebräuchlich gewesen, da braucht man sich auch nicht damit zu beschäftigen. Ich habe da bei einem französischen Autor des späten 18. Jahrhunderts von dem etwas zitiert im Buch, wo man sich das ganz gut eigentlich illustrieren kann, was das heißt, ein ganzes sagen wir Jahrtausend sozusagen auszuscheiden aus der Vergangenheit der Philosophie. Der Autor war ein Abbé Batteux, und das Buch wurde auf Französisch zunächst veröffentlicht, aber sofort übersetzt ins Englische und auch ins Deutsche. Und das Buch hat 346 Seiten. 346 Seiten wird die Geschichte der Philosophie von den Griechen bis jetzt geschildert. Und auf diesen 346 Seiten kommt er mit einem Absatz von 10 Zeilen aus für den Zeitraum zwischen der Spätantike und Descartes, also dem 17. Jahrhundert. Also für 1200 Jahre braucht er genau 10 Zeilen in einem Buch von 346 Seiten. Und diese 10 Zeilen lese ich Ihnen vor. Das beginnt mit einer rhetorischen Frage. Also da geht es ums sogenannte Mittelalter, würden wir heute sagen. Und er sagt das so: Sollten wir uns denn lange bei den Scholastikern aufhalten, die bloß der Philosophie der Kirchenväter eine barbarische Gestalt gegeben und einen Haufen unnützer, oft lächerlicher Fragen hinzugetan haben? Das ist rhetorisch, natürlich nicht. Der Leser wird uns viel mehr Dank wissen, wenn wir ihn auf einmal in die glücklichen Zeiten versetzen, in welchen der menschliche Geist nach einer Unwissenheit von 12 Jahrhunderten gleichsam von vorne wieder angefangen und frei von vorgefassten Meinungen eine ganz neue Philosophie auf die Bahn gebracht hat, so heißt es bei Bardieu. Und das ist alles, was er über die 1200 Jahre zwischen Aurelius Augustinus und Descartes sagt. Mehr sagt er über das Mittelalter nicht. Etwas anderes, als dass da nichts war, braucht man nicht zu wissen. Und das klingt doch sehr nach Christoph August Heumann, wenn er sagt, die Klosterphilosophie ist ein Widerspruch in sich. So etwas kann es nicht geben. Klosterphilosophie kann es nicht geben. Solche Autoren wie Thomas von Aquin oder Wilhelm von Ockham oder auch die Araber, Al-Ghazali und alle diese Leute, die sind nur zu Unrecht als Philosophen bezeichnet worden. Die soll man auch vergessen. Solche Nichtorte der Philosophie werden dann, weil man hat mit seiner Klimatheorie nicht sehr großen Einfluss gehabt oder bei den Philosophiehistorikern nicht wirklich, die haben sich damit dann nicht wirklich mehr weiter befasst, mit den besten Klimaten und so weiter, aber mit der Sichtweise schon. Die Sichtweise bleibt eigentlich für lange Zeit bis ins 20. Jahrhundert gleich. Philosophie ist nur bei den Griechen entstanden. Andere Entstehungsorte gibt es nicht. Man hat es dann später etwa mit rassischen oder rassentheoretischen Gründen versucht und ich gebe Ihnen auch dafür ein Beispiel, das ich auch letztes Mal schon kurz angesprochen habe. Wenn schon im 18. Jahrhundert davon die Rede ist, dass es in China sowas wie Philosophie oder Philosophen nicht gibt, nicht geben kann, dann wird das eben schon rassentheoretisch begründet. Und im 20. Jahrhundert finden wir dann das besonders in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus von vielen Autoren, vielen Autoritäten ausgeführt. Ich nenne eine einzige oder ich nenne zwei aus dem 20. Jahrhundert, Chamberlain, den habe ich, glaube ich, letztes Mal schon zitiert, der den Chinesen einen Positivisten nennt, der organisch unfähig scheint, sich auch nur bis zur Vorstellung des metaphysischen Denkens zu erheben. Habe ich zitiert, glaube ich, letztes Mal, oder? Ja, das war Winston Stuart Chamberlain ganz zu Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar, weil die Chinesen einen weiblichen Charakter haben und der weibliche Charakter eben auch unfähig ist zur Metaphysik. Jetzt, wenn man aber außereuropäische Kulturtraditionen findet, die tatsächlich Metaphysik betrieben haben und man das nicht wegleugnen kann, dann müssen die ja irgendwie rassisch mit uns verwandt sein. Ja, und das war dann der Fall. Man hat also in indische Texte übersetzt und Upanishaden, hauptsächlich waren es zunächst, aber auch das Mahabharata, die Bhagavad Gita, Teil des Mahabharata, war bekannt um 1800 und nun waren das sehr metaphysische Themen, die da verhandelt werden, insbesondere in den Upanishaden. Also es gibt diese indischen Metaphysiker, die noch dazu sehr hochstehende metaphysische Theorien offenbar entwickelt haben, die müssen ja irgendwie mit uns verwandt sein. Also das kann dann nur so sein, wenn die ganze Sache nicht klimatheoretisch, in Indien ist es ja bekanntlich auch nicht, auch ziemlich warm, also wenn man das nicht klimatheoretisch erklärt, dann muss die Rasse ähnlich sein. Also es muss sozusagen eine indogermanische Rasse oder etwas Stammesverwandtes sein. Und so hat einer der Autoren, der die indische Philosophie in der Zeit des Ersten Weltkriegs beschrieben hat, oder vor dem Ersten Weltkrieg, Deussen hieß er, ein Schüler und Bewunderer von Nietzsche, Und da hat er während des Ersten Weltkriegs in Wien, in der Urania, einen Vortrag gehalten über Plato, Vedanta und Kant, hieß dieser Vortrag, und da schildert Wilhelm Deussen, der Vortrag hat teilweise darin bestanden, das fremde Joch, das auf Indien lastet, nämlich das britische Kolonialjoch sozusagen als ein Unrecht Gebilde darzustellen, aber er hat doch zum Ziel gehabt, die Stammesverwandtschaft zwischen Platon, Vedanta und Kant herzustellen. Also diese drei Namen in seinem Vortragstitel, die bezeichnen eine stammesverwandte Denkform. Und deswegen sind die Inder sozusagen Kandidaten für eine hochstehende Philosophie, weil sie eben auch unsere Stammesverwandten sind. Oder noch deutlicher kommt mir vor, liest man das bei einem Indologen in der Zeit, also 1944, Erich Vorwallner. Vorwallner, der übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg das Institut für Indologie an der Universität Wien wieder begründet hat oder eine sehr große Rolle eigentlich in der Indologie gespielt hat und auch eine sehr interessante Geschichte der indischen Philosophie geschrieben hat. Also Vorwallner schreibt 1944, wir fragen uns, ob es nicht die gleiche rassische Veranlagung ist, die diesen Geistesschöpfungen verschiedener Völker den gleichen Stempel aufgedrückt hat. Und ich glaube, wir können diese Frage bejahen. Er sagt also, dass Wissenschaft im strengen Sinn des Wortes etwas ist, das nur von den durch die nordische Rasse bestimmten Indogermanen geschaffen werden konnte. Und das betrifft auch die Philosophie. Also indische Philosophie kann es geben, denn Philosophie insgesamt ist eine indogermanische Angelegenheit. Damit sind alle Nicht-Indogermanen als schöpferische Philosophen sozusagen auszuscheiden. Die können eigentlich sowas nicht, und das sind dann die Nicht-Orte der Philosophie. Gut, das sind vermischte Bemerkungen jetzt gewesen, teilweise zu einer langen Geschichte. Ich habe diese lange Geschichte auch etwas ausführlicher oder systematischer beschrieben in einer ganzen Semestervorlesung, die Sie auch im Internet habe, also auf der Homepage finden. Und ich habe sowieso auf einen Link dorthin gesetzt, wenn Sie da mehr Details interessieren. Haben Sie dazu Fragen? Ich komme dann zu meinem dritten Punkt, nämlich zum Problematischen. Das war jetzt Terminologisches und zuletzt Historisches. Beim Historischen bin ich ein bisschen zurückhaltend, habe wenig Details gegeben. Also eigentlich nur diesen Punkt wollte ich Ihnen vermitteln, dass es da immer, wenn man Philosophie oder deren Entwicklung definiert, dann definiert man auch Nicht-Philosophie oder Nichtentwicklung, und das sind, sagen wir mal, unstreitbare Dinge. Keine Fragen, bitte.
Darfst du auch mal sprachtheoretische Begründungen versuchen?
Natürlich, natürlich. Die sind alle, es ist, ja, Sie haben recht, die gab es natürlich auch. Man kann also als Ergebnis eines solchen Begründungsversuchs von der Sprache her, als Ergebnis, als spätes Ergebnis in einem Satz, hat Heidegger etwa gesagt, man könne Metaphysik nur in Griechisch und Deutsch betreiben. Ja. Sanskrit hat er nicht dazu genannt, aber das würde vielleicht auch noch hineinpassen, weil wegen struktureller Ähnlichkeiten. Ja. Und warum kommt es zu sowas? Also was ist als Begründung etwa dahinter? Warum ist das Griechische geeigneter etwa als das Lateinische? Oder warum sind Sprachen geeigneter und andere ungeeigneter, um zu philosophieren? Und warum, was sind die Merkmale des Deutschen und des Griechischen, die einem so etwas überhaupt plausibel erscheinen lassen? Einer der wesentlichen Punkte bei dieser Frage war immer die Möglichkeit des Griechischen und des Deutschen, mit dem Artikel ein Substantiv zu bilden. Für irgendetwas. Das Nichts. Und dieses Nichts, das kann man dann groß schreiben, und bei dem kann man noch an eine, mit dem Substantiv kann man an eine Substanz denken und so weiter. Es gibt immer wieder Überlegungen, ja gut, aber das ist ja eine zweischneidige Begründung. Das kann ja auch ein Nachteil sein. Ne? Das kann ja auch eine Konstruktion, die durch die Struktur der Sprache ermöglicht ist, eine bloße Konstruktion sein, eine bloße Spekulation ins Leere sein. Also es kann genauso gut ein eröffnendes sein wie ein irreführendes Merkmal dieser Sprache. Deswegen sind die immer irgendwie, die Sprachtheoretischen sind immer irgendwie zweischneidig geblieben. Aber natürlich gab es das, ja. Sonst noch? Also es ist wirklich eine lange Geschichte, die Geschichte der Philosophie-Geschichtsschreibung in Europa. Sage ich das vielleicht jetzt zum Historischen noch als Abschluss. Merkwürdig ist es schon, dass diese Literaturgattung, die dann solche Werke, Geschichte der Philosophie, steht am Buchrücken oder so, hervorgebracht hat, eine wirklich neuzeitlich europäische Kulturleistung ist. Also es gibt kein Pendant in anderen Hochkulturen. Es gibt sie so nicht in der griechischen Antike, es gibt sie überhaupt nicht im europäischen Mittelalter, weder in lateinischer noch in arabischer Sprache, sondern erst in der Neuzeit. Und es gibt sie nicht in China. Chinesen haben eine ganz andere Art, Geschichte zu schreiben, entwickelt in der Vergangenheit, und zwar schon sehr früh und sehr eigenartig. Aber diese Philosophiegeschichte, also zum Beispiel eine in China entstandene Geschichte der chinesischen Philosophie, gibt es nicht, gibt es erst im 20. Jahrhundert durch den Einfluss der europäischen Literatur. Ja, jetzt gibt es das schon. Aber im voreuropäischen China sozusagen gab es das nicht. Sie haben aber die Vergangenheit der Philosophie sehr wohl beschrieben, die chinesischen Historiker. Also es gibt eine Philosophiegeschichtsschreibung bei den Chinesen, nur diese Art von Werken gibt es nicht. Man trennt das nicht, man hat das nie getrennt von der allgemeinen Geschichte. Also in jedem der sogenannten Standardwerke der chinesischen Tradition findet sich ein Abschnitt. So ein Standardwerk wurde ja jedes Mal geschrieben, wenn eine Dynastie von einer neuen Dynastie abgelöst wurde, und das war mehrfach der Fall. Seit über 2000 Jahren wurden diese Standardwerke geschrieben, und diese Standardwerke haben immer berichtet über den Zustand der Technik, der Wirtschaft, der gesellschaftlichen Organisation, der Künste etc. und auch der Denkschulen. Also innerhalb der Beschreibung des Ganzen kamen auch die Denkschulen immer vor. Der Buddhismus, also zunächst noch nicht der Buddhismus, aber Konfuzianismus, Taoismus, Legalismus, diese Mohismus etc., diese chinesischen Denkschulen, die wurden innerhalb der Geschichte des Ganzen eingeordnet und nie separat behandelt. Das ist eigentümlich, es ist eigentlich nur in Europa, da hat sich diese spezielle Literaturgattung entwickelt. Und in Indien gibt es kaum etwas dieser Art und wenn, dann ist es rein problemgeschichtlich. Noch Fragen? Gut, dann lasse ich das jetzt mit dem Historischen. Wie gesagt, da finden Sie einiges in der, in genaueres im Buch. Und gehe zu dem, was ich Problematisches nenne. Also es geht ja eine ganze Vorlesung über interkulturelle Philosophie und wir sind beim Thema, welche Rolle spielt die Philosophiehistorie oder wie könnte eine Philosophiehistorie entwickelt werden, die interkulturell wäre. Ich nenne da mal drei Punkte. Die neuzeitliche Philosophiehistorie in Europa entstanden, ist im Allgemeinen eurozentrisch in ihrer Sichtweise geblieben. Im Allgemeinen. Es gibt gewisse Ausnahmen. Deussen ist etwa eine Ausnahme, der sehr auf die indische Philosophie abzielt, aber die wird ja auch wieder ins Indogermanische hereingenommen. Also seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Geschichte der Philosophie überhaupt zunehmend als Geschichte der europäischen Philosophie dargestellt, sodass man dieses Europäische gar nicht dazu sagen musste. Und auch wieder, so wie auf Ihre Frage vorhin, als Beleg etwa, da könnte man mehrere Leute zitieren, aber Heidegger ist wohl der bekannteste und er hat es ja auch am prägnantesten etliche Male geschrieben und gesagt, der Ausdruck europäische Philosophie oder abendländische Philosophie ist ist überflüssig. Also man braucht europäisch oder abendländisch nicht dazu zu sagen, denn es gibt keine andere. Also dieses Adjektiv ist ein Pleonasmus. Dieses Adjektiv ist gänzlich überflüssig. Also die Gleichsetzung von der Philosophie und europäischen Philosophie ist seit dem 18. Jahrhundert, hat sich die etabliert. Die menschliche Vernunft insgesamt hatte ein Geschlecht, sie war männlich, eine Hautfarbe, es gab nur letztlich Arier als Philosophen und eine kulturelle Normalität, nämlich die christlich-abendländische. Das scheint mir alles ein Problem zu sein. Und dagegen entwickelt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und zwar in Bengalen, in Kalkutta, ein Ansatz, der heißt vergleichende Philosophie, Comparative Philosophy. Das ist von einem indischen, von einem bengalischen Philosophen eigentlich eingeführt worden, diese Theorie, dass es Vergleichspunkte gibt zwischen asiatischen Philosophietraditionen und europäischen Philosophietraditionen und dass diese Vergleichspunkte also wissenswert seien. Und so hat sich das unter diesem Namen einer vergleichenden oder komparativen Philosophie auch etabliert. Ich finde, dass Archie Baum, ein amerikanischer Autor, in seinem Buch Comparative Philosophy, Western Indian and Chinese Philosophies Compared, 1995 erschienen, also wirklich eine klassische Beschreibung dieses Projekts der komparativen Philosophie, der vergleichenden Philosophie gibt, und zwar bereits im Titel ist das, deswegen habe ich ihn vorgelesen. Der Titel lautet Vergleichende Philosophie, Comparative Philosophy, Western Indian and Chinese Philosophies. Also da sind drei genannt, nicht mehr und nicht weniger. Western ist klar, das kennen wir, das Projekt der abendländischen Philosophie sozusagen, indisch und chinesische Philosophie. Das wird verglichen in der Comparative Philosophy, die um 1900 circa in Bengalen in die Welt gesetzt wurde. Es ist nicht ganz richtig, dieser Titel, also er selbst sagt ja auch, es ist ungenügend, so nur die westliche, die indische und die chinesische zu vergleichen, aber im Großen und Ganzen trifft das zu. Das Projekt einer vergleichenden Philosophie hat sich beschränkt auf einen Vergleich. Ja, auch da zu dem Wort Vergleich muss ich auch noch was sagen, auf einen Vergleich zwischen drei Kulturtraditionen und nicht mehr. Und was jetzt zum Vergleich zu sagen ist, das sage ich wieder mit den Worten, oder das sage ich mit Archie Barnes Worten, wenn er auf die Frage, what is comparative philosophy, eine doppelte Antwort gibt. Er sagt, negatively, it differs both from non-comparative philosophy, ja, also es unterscheidet sich von der nicht-komparativen Philosophie, die also nur einen Kulturraum berücksichtigt, from comparative studies of culture, which do not involve philosophy, also vergleichende Studien, die aber nicht die Philosophie betreffen, sondern etwas anderes, wie zum Beispiel Musik oder Architektur oder Literatur oder dergleichen, and from other kinds of comparison. Und dann sagt er, die comparative philosophy is not preoccupied directly with the solution of particular problems, such as the nature of truth or self or causality. Also komparative Philosophie als vergleichende Philosophie, sagt Barm, und ich denke, da hat er wirklich das Projekt, das jetzt seit 100 Jahren andauert, in seiner Gesamtheit recht gut beschrieben, ist nicht mit der Lösung philosophischer Fragen befasst. Comparative Philosophy oder vergleichende Philosophie will vergleichen, die Philosophie mehrerer Kulturen vergleichen, aber sie ist nicht selbst Philosophie. Also sie behandelt nicht ein Problem wie the nature of truth or self or causality. Die fragt nicht danach, was heißt selbst wirklich, also was ist das Subjekt, oder sie fragt nicht nach der Wahrheit, sondern sie fragt danach, was haben die Chinesen über die Wahrheit gedacht und was haben die Inder über die Wahrheit gedacht und was haben die Buddhisten oder die, was hat Kant über Wahrheit gedacht, immer nur vergleichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, positively, it differs from the philosophy within each civilization. Also komparative Philosophie unterscheidet sich von den Philosophien innerhalb der jeweiligen Kulturen oder Zivilisationen, weil sie erst durch den Vergleich zur Existenz kommt. Und da macht er eine interessante Klammerbemerkung, weil er da von Comparison spricht, between, und da macht er die Klammer, ideally all, minimally the major three different civilizations. Also the major three civilizations, das ist Western, Indian und Chinese. Ja. Das nennt die komparative Tradition eigentlich nicht nur der Archie Barnes so, sondern das ist auch in der Praxis so, das sind die drei, in der Sicht der komparativen Philosophie, sind das die drei Geburtsorte der Philosophie der Menschheit. Der ferne Osten, also die Ostasien, Südasien und der mediterrane europäische Raum. Ja, das sind die drei Geburtsorte, the major three. Aber der Baum sagt dann schon, ja eigentlich, idealerweise müsste man alle vergleichen. Und nicht nur diese major three. Ja. Was dann alle sind, darüber schweigt er, das ist ja auch ein Ansatz oder eine Kritik der interkulturellen Philosophie gegenüber der Komparatistik. Ja, ich schreibe sonst noch interessante Sachen, ich will das aber jetzt nicht weiter ausführen, dauert zu lang. Also es ist diese komparative Philosophie entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts und hat den eurozentrischen Exklusivitätsanspruch teilweise korrigiert. Nur teilweise, aber teilweise eben schon. In welcher Hinsicht hat die komparative Philosophie diesen Exklusivitätsbild der neuzeitlichen Philosophiehistoriker korrigiert? Erstens, die Komparatistik weist immer darauf hin, dass man Philosophien aus mehr als einer Kulturtradition in den Blick nehmen soll. Man sagt, vergleichend in den Blick nehmen, also nicht nach der Wahrheitsfrage fragen, aber immerhin in den Blick nehmen. Immer mehr als nur einer Kulturtradition. Das ergibt dann auch immer eine Story, die sozusagen mehrere Periodisierungen kennt. Eine chinesische Periodisierung und eine indische Periodisierung und eine okzidentale, die können auch nebeneinander stehen. Was die teilweise Korrektur betrifft, des Eurozentrismus in der Philosophiehistorie, so liegt dieses teilweise eben darin, dass nie in der komparatistischen Tradition nach allen möglicherweise relevanten Traditionen gefragt wurde, faktisch. Also nach afrikanischen wurde nicht gefragt, nach islamischen, islamisch-arabische wurde nicht, ist nicht hereinbezogen worden. Lateinamerika vor der Ankunft der Europäer wurde nicht gefragt, ist aber auch ein Kandidat für eine Weltgeschichte der Philosophie. Und darum müsste eine globale Philosophiehistorie andere Kriterien als die komparative haben oder denen genügen. Das erste ist einmal, dass die Auswahl dessen, was man aus der Geschichte beschreibt, also die Auswahl der Philosophiehistoriker einer globalen Philosophiehistorie, die müssten möglichst alle relevanten Kulturtraditionen einbeziehen. Das kann wahrscheinlich kein Individuum. Das ist auch vermutlich aus sprachlichen Gründen schon überfordernd für alle, aber die Wissenschafts-Community kann das. Also die Gemeinschaft sozusagen, das Kollektiv auf der Welt, die sich damit überhaupt befassen, könnten das schon machen. Es müssten noch andere Kriterien, außer dass man alle relevanten Kulturtraditionen einbezieht, berücksichtigt werden. Eins, und zwar ein sehr schwieriges, ist, dass man Periodisierungen denken oder finden müsste, die möglichst für alle regionalen Entwicklungen passend sind. Die Einteilung in Altertum, Mittelalter, Neuzeit, grob und an Unterteilungen davon, wie wir sie in Europa seit einigen Jahrhunderten praktizieren, die ist sicher nicht geeignet, alle in Frage kommenden Kulturtraditionen zu erfassen. Aber welche wäre geeignet, ist dann die Frage. Ein weiteres Kriterium, das eine global orientierte Philosophiehistorie beachten müsste, ist, dass man sozusagen ohne Nennung von Eigennamen Klassifikationsbegriffe bilden können müsste. Das ist ja eine komplizierte Sache, die ich nur kurz beschreiben kann, aber kurz müsste ich sie beschreiben. Philosophiehistoriker klassifizieren ja immer, wenn sie irgendetwas beschreiben. Also es wird Ihnen sicher alles, was schon untergekommen sein, dass Sie in einem Buch über die Geschichte der Philosophie einen Ausdruck finden wie Rationalismus und Empirismus zur Beschreibung bestimmter Denkrichtungen im 17. Jahrhundert. Also Rationalist ist beispielsweise René Descartes und ein Empirist ist John Locke oder so. also die englischen Empiristen und die französischen Rationalismus-Empirismus. Das steht nicht bei Descartes. Das ist eine historische Klassifikation, dass man sagt, das ist Rationalismus. Ja? Aber sie werden auch begegnet sein, solchen, ja, so eine Klassifikation, dass man sagt, eine Denkrichtung ist rationalistisch oder es ist empiristisch, die richtet sich nach einer herrschenden, nach einer typischen oder vorherrschenden These dieser Denkrichtung oder Methode vielleicht auch. Ja? So etwas wäre auch vergleichsweise, wenn man sagt, analytische Philosophie auch so. Ja? Aber daneben finden Sie klassifikatorische Begriffe wie Kartesianismus, ja, oder Kantianismus oder Platonismus oder Thomismus, also mit Eigennamen, Marxismus, eine ganze Menge könnte man da aufzählen, Konfuzianismus, mit Eigennamen verbundene Klassifikationen, die natürlich voraussetzen, dass man weiß, was Kant, Marx, Konfuzius, Platon gedacht haben oder zentral gedacht haben, um zu verstehen, was Platonismus, Kantianismus, Kartesianismus etc. besagen soll. Also da, das ist eine gewisse sozusagen Kreislaufklassifikation. Das setzt voraus, dass man weiß, was Kant wirklich dachte und nennt einen anderen Denker dann einen kantianischen etwa, oder Kantianismus, marxistisch und nicht marxistisch und so weiter. So, dann gibt es noch andere klassifikatorische Ausdrücke. Man kann auch solche Ausdrücke lesen wie christliche Philosophie oder chinesische Philosophie. Eben, ich verwende sie auch, diese Ausdrücke, jetzt die ganze Zeit. Also das sind weder Eigennamen, noch sind das bestimmte Thesen damit gemeint, und es ist auch gar nicht klar, was damit eigentlich gemeint ist. Ich möchte Ihnen an dem Beispiel des deutschen Ausdrucks christliche Philosophie erläutern, weswegen das ein ganz unklarer Ausdruck ist. Ich bin bei türkischen Darstellungen der europäischen Philosophie häufig auf den Ausdruck christliche Philosophie, Christian Felsefe, gestoßen. Ja? Und habe mir gedacht, das gibt es nicht. Also das kann der nicht meinen. Also der kann nicht meinen, wenn er christliche Philosophie sagt, kann er nicht das meinen, wovon ich glaube, dass wir, also wir deutsch sprechenden Menschen, es meistens meinen. Ja? Weil der spricht also Künger, also egal, es gibt mehrere solche. Der spricht also über Philosophen wie Nietzsche, Voltaire oder auch Darwin nennt er und so weiter, und nennt die dann christliche Philosophie. Das kann er nicht ernst gemeint haben, war meine Reaktion. In welcher Hinsicht ist christliche Philosophie da zu verstehen? Oder warum stört mich das so, wenn ich das bei jemandem lese? Und das liest man bei türkischen Darstellungen der europäischen Philosophie relativ häufig. Warum stört mich das? Naja, weil ich einen Sprachgebrauch voraussetze für christliche Philosophie, demzufolge Nietzsche und Voltaire keine christlichen Philosophen sind, sondern christliche Philosophen sind Thomas von Aquin, Aurelius Augustinus, mir aus Karol Wojtyla, aber nicht Nietzsche und Voltaire. Ne? Und was ist es, dieser Sprachgebrauch? Dann schaue ich natürlich nach. Und eben von Karol Wojtyla gibt es ein Buch, das voriges oder vorvoriges Jahr erschienen ist. Also das ist Johannes Paul II. Als Papst. Aber er war ja auch ein Philosoph, Karol Wojtyla. Und da gibt es auch ein Buch, und in dem Buch ist erklärt, was christliche Philosophie ist, und das lese ich und das leuchtet mir sehr ein. Nämlich, er sagt, nach dem normalen Sprachgebrauch bedeutet christliche Philosophie, Philosophie, die aus christlicher Religion entsteht und die Glaubenswahrheiten der christlichen Religion, was immer das alles beschreiben kann, weiß ich nicht, aber die Glaubenswahrheiten der christlichen Religion als wahr voraussetzt. Das ist christliche Philosophie. Und dann zählt er auch auf und nennt auch Aurelius Augustinus, Thomas von Aquin etc. Das ist christliche Philosophie. Jetzt aber nicht Nietzsche und Voltaire oder Darwin, die gehören da nicht in diese Reihe hinein. Ja? Jetzt denke ich aber...
Wie kann man die dann einstufen?
Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Schilderung meines Leseproblems sozusagen, dieses Ausdrucks christliche Philosophie. Dann denke ich mir aber, ja, aber was sagen wir eigentlich, wenn wir von buddhistischer Philosophie reden? Oder wenn wir von islamischer Philosophie reden, wen allen meinen wir da? Da kommen ja auch solche Fälle vor. Da gibt es einen gewissen Razi in der arabisch-islamischen Tradition und der gehört zur islamischen Philosophie, in die Geschichte der islamischen Philosophie, aber offenbar war das ein Freidenker. Also offenbar hat er nicht die Glaubenswahrheiten des Islam sozusagen vertreten, sondern war eher so ein Typ wie der Nietzsche in der europäischen Tradition, dem Christentum gegenüber ist, so eher ist der Razi, und da gibt es mehr, ich nehme halt jetzt den als Beispiel. Aber wir haben kein Problem, kein sprachliches, ich habe keinen Widerstand, ihn unter die islamischen Philosophen einzureihen, weil mein Sprachgebrauch im Fall von islamischer Philosophie ganz schlicht und ergreifend nur einfach der ist, das ist Philosophie, die in einem hauptsächlich islamisch geprägten, also religiös islamisch geprägten Kulturraum, Gesellschaft, was auch immer jetzt noch als Hauptwort kommt, entwickelt worden ist und darum ihre Eigentümlichkeiten hat. Ja, und wenn ich meinen Sprachgebrauch von christlicher Philosophie genauso verwende, genauso, wie ich islamische Philosophie sage, dann ist Nietzsche natürlich ein christlicher Philosoph. Und dieser türkische Historiker hat den Sprachgebrauch offensichtlich. Ja, was tue ich dann? Soll ich den päpstlichen sozusagen Sprachgebrauch als den autoritativen nehmen? Ja, der gewöhnliche ist es wahrscheinlich schon, aber ausschließlich so ist es nicht. Also an der Universität Wien gibt es eine theologische Fakultät, eine katholisch-theologische Fakultät, und an dieser katholisch-theologischen Fakultät gibt es ein Institut für christliche Philosophie. Ja? Und dieses Institut, und das ist fast einmalig, also es gibt schon mehrere Institute für christliche Philosophie im deutschen Sprachraum, die so heißen im deutschen Sprachraum, aber lesen Sie einmal die Selbstbeschreibung des Instituts an der Universität Wien für christliche Philosophie. Dann entspricht die ganz genau diesem türkischen Sprachgebrauch. Es steht dort in der Selbstbeschreibung, und die anderen Institute für christliche Philosophie, die im deutschen Sprachraum existieren, es sind nicht viele, aber es sind ein paar, finden Sie leicht über Google, haben nicht so eine Selbstbeschreibung. Also das Wiener Institut ist da sozusagen ein Einzelfall und dieses Wiener Institut hat sich selbst genauso beschrieben. Nämlich, wie man sagt, buddhistische Philosophie, und damit meint man nicht, dass ein Philosoph, den man da zurechnet, alle, was weiß ich, Wahrheiten des Buddha vollständig, muss er nicht verinnerlicht haben, oder islamische Philosophie, da kann man auch islamische Freidenker einbeziehen. Genau so beschreibt dieses Institut sich selbst als ein Institut, das die Philosophie behandelt, die im hauptsächlich christlich geprägten Kulturraum entwickelt worden ist. Das finde ich konsequent. Das andere, die Beschreibung von Karol Wojtyla, ist mir dann sehr, sehr fragwürdig geworden. weil da ja richtig fundamentalistische Sachen drinstehen. Also wenn man nur den Versuch machen würde, in dem Wojtyla-Text jedes Mal christlich durch islamisch zu ersetzen, dann wäre das ein Aufschrei. Das wäre extremer Islamismus, der da zum Ausdruck kommt, bloß durch den Wechsel des Adjektivs christlich zum Adjektiv islamisch. Das garantiere ich Ihnen.
Frage zur, in dem Fall, türkischen Diktion, ja, der christlichen Philosophie. Wo werden da Leute wie Platon und Aristoteles bei Epikur eingeordnet?
Ja, die sind ja vorher. Die sind ja vor dem Christentum.
Ja, schon klar, nur
ja. Naja.
Oft wird damit mit einer Sense das ganze Feld gelegt.
Na, aber Platon und also die Antike wird auch auf Türkisch so genannt, Altertum, ja, also das ist, oder Yunan, Griechisch.
Vor allem, wo die Aristoteliker und die Platoniker ja dann direkt in die arabische bzw. persische Tradition überführen.
Ne? Ja, ja.
Und Islam dann das Ganze abtötet im Endeffekt.
Also die Fälle, die ich da kenne, ich habe sie jetzt kürzlich einmal in einem Aufsatz, der noch nicht im Druck erschienen ist, aber der im Sammelband in Böhler im Frühjahr erscheint, da habe ich einmal diese Dinge zusammengestellt, über die türkische Philosophiegeschichtsschreibung und so. Ich habe da auch nicht alles gelesen, aber schon einige. Und sie sprechen auch nicht immer von christlicher Philosophie, sondern, wenn sie die Europäer meinen, sondern oft auch einfach von westlicher. Batte ist der gewöhnliche Ausdruck für Westen. Batte heißt eigentlich Sonnenuntergang, Okzident, ja? Also Niedergang heißt das. Also jetzt ist der Westen. Aber es kommt auch der Ausdruck Christian vor, christlicher. Und dann ist er so gemeint, nicht wie bei Wojtyla, sondern wie in der Selbstbeschreibung des Wiener Instituts für christliche Philosophie.
Also quasi christlich-abendländisch oder wie?
Ja, abendländisch, ja. Genau, abendländisch. Also es ist Batte. Abendländisch ist Batte. Sprache. Gut, ich war bei dieser Sache mit dem Klassifizieren. Das sind also sehr unterschiedliche Arten. Ne? Rationalismus geht von einem Theorem aus, Kantianismus geht von einem Subjektnamen aus, Christliche geht von möglicherweise einer Religion oder auch oder Inhalten einer Religion oder auch von Themen dieser Religion oder von einem Kulturraum aus. Wovon geht zum Beispiel was assoziieren wir mit dem Ausdruck afrikanische Philosophie? Das ist eine endlose Debatte, was darunter zu verstehen ist. Also wie mit diesen Hinweisen eigentlich nur sagen, wir haben da ein Problem mit dem Klassifizieren, mit Sicherheit. Schon mit dieser einfachen Übersetzung eines deutschen Ausdrucks ins Türkische oder eines Türkischen ins Deutsche, ja, haben wir ein Problem. Also wir verstehen bei dem Klassifizieren immer wieder was anderes darunter und eigentlich müsste man in einer globalen Sichtweise, die interkulturell ist, eine ohne Namen finden. Also so etwas wie dieses Rationalismus und Empirismus, aber halt natürlich genauer, was sich auf alle anwenden lässt, finden. Ich habe noch Zeit für den letzten Punkt in dem Zusammenhang, und zwar ist das die Periodisierung. Ich habe nur gesagt vorhin, dass Altertum, Mittelalter, Neuzeit, dieser Dreierschritt, unplausibel ist, wenn man auch nur die chinesische oder die indische Philosophiegeschichte betrachtet, bei anderen erst recht. Und das ist ja schon oft jemandem aufgefallen. Und ich möchte Ihnen da eine These referieren, die von Karl Jaspers nicht einmal erfunden wurde, aber am deutlichsten artikuliert wurde. Karl Jaspers in seinem Buch Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, das er nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, spricht von einer Achsenzeit. wenn er von einer Achsenzeit oder Achse der Weltgeschichte und das ist ein Zeitraum, behauptet Jaspers, ein relativ kurzer Zeitraum von ca. 20 menschlichen Generationen oder weniger, zwischen 800 und 200 vor unserer Zeitrechnung. In diesem Zeitraum ist in einem kleinen Bereich der besiedelten Erde die moderne Menschheit entstanden, sagt Jaspers. In der Achsenzeit ist der Mensch, der wir sind und mit dem wir leben, entstanden. In dieser kurzen Zeit drängt sich, jetzt zitiere ich aus Jaspers Ursprung und Ziel der Geschichte, in dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Lao Tse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, dachten Modi, Chuang Tse, Lia Tse und ungezählte andere. In Indien entstanden die Upanishaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus wie in China entwickelt. Das ist natürlich eine ungeheuer starke Behauptung, wenn sich das hier da in einem Satz zusammenfasst, dass da alles entwickelt wurde bis zur Skepsis und zum Materialismus, aber er hat schon recht, es ist schon so gewesen. In Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse. In Palästina traten die Propheten auf, von Elias über Jesajas und Jeremias bis zu Deuteronomium Jesaja. Wiederum, warum nennt er die da in seiner Aufzählung? Ja. Griechenland sah Homer und die Philosophen, Parmenides, Heraklit, Plato, die Tragiker, Thukydides, Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne dass sie voneinander wussten. Ende des Zitats bei Jaspers. Ja? Also in einer kurzen Periode, das will er ja damit sagen, in einer kurzen Periode findet in Eurasien, und zwar von Ostasien bis in den Mittelmeerraum, finden da Prozesse statt, die mit Namen benannt werden, die wir bis heute kennen. Diese Namen sind bis heute genannt. Konfuzius, also nicht jeder dieser Namen ist uns allen jederzeit gleich vertraut, aber das sind jetzt keine ausgestorbenen, irgendwie nur vorzeitlichen, anonymen Dinge, sondern das sind Autoren von Texten, die bis heute eine gewisse Wirkung oder Orientierungsfunktion haben. Konfuzius ist ein deutlicher Fall, Platon ist ein deutlicher Fall und so weiter. Die sind, alle drängen sich da in dieser kurzen Periode zusammen und sie prägen den späteren Verlauf. Sie prägen den Verlauf in den jeweiligen Regionen bis jetzt und Jaspers meint auch noch in Zukunft. Ja? Und deswegen ist es eine derart interessante Zeit, diese Achsenzeit. Und es gibt sie nur einmal und es gibt sie nur in Eurasien. Also er nimmt nicht in Betracht den gesamten afrikanischen Kontinent, die beiden Subkontinente Amerika, schaut er überhaupt nicht hin. Den Norden Europas oder auch Asiens kommt nicht in Betracht, sondern nur diese relativ wenigen Punkte da in, aber schon über den Großkontinent Eurasien hinweg, das ja. Und diese Achsenzeit, und das sind auch die Ursprünge der Philosophie. Ja. Bei ihm sind es jetzt nicht drei, sondern da gehören auch die jüdischen Propheten dazu, da gehört auch Zarathustra dazu, also es sind mehr als drei Geburtsorte sozusagen, aber es sind auch diese drei. Und jetzt gibt es einen Versuch, es gab ein Projekt, oder es gibt ein Projekt von, unter der Leitung von John Plott, Es ist nie fertig geworden, dieses Werk. Es sind nur 5 von 8 Bänden erschienen. Aber es hat den stolzen Titel A Global History of Philosophy. Also jetzt bin ich endlich dabei, einen konkreten Fall von so etwas zu erwähnen. Es gibt also so ein mehrbändiges, in Indien erschienenes Werk, A Global History of Philosophy. Und im zweiten Band dieser Global History of Philosophy gibt es den entscheidenden Text dazu, wie soll man, wie kann man periodisieren, wie kann man die globale Geschichte des philosophischen Denkens periodisieren. Also die Autoren um Plot herum schließen natürlich auch Altertum, Mittelalter, Neuzeit aus als Möglichkeiten, sondern sie schlagen etwas anderes vor. Sie sprechen zunächst einmal von einer Präachsenzeit in den Hochkulturen, in den vorachsenzeitlichen Hochkulturen Ägyptens, Babyloniens etc. Aber da sagen Sie, da weiß man zu wenig oder Sie haben nicht wirklich den Eindruck, dass das schon Philosophie ist, was dort betrieben wurde. Dann aber sagen Sie, die Achsenzeit ist tatsächlich ein guter Hinweis, zumindest für die eurasischen Traditionen. Also wiederum nicht für die afrikanischen oder für die altamerikanischen Gesellschaften brauchbar, aber für ganz Eurasien, und das ist ja auch nicht wenig. Also da schließen Sie sich vollkommen an Jaspers an. Sie gehen aber dann natürlich weiter, denn Sie wollen ja die Geschichte, eine Global History of Philosophy schreiben bis heute. Also nicht, oder zumindest bis ins 20. Jahrhundert soll die gehen. Ja?
Ist das erschienen?
1979 bis 1983, glaube ich. Sie finden da, auf der Homepage habe ich den Literaturhinweis gegeben für Plot. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle über Ihren Periodisierungsvorschlag, das haben wir auch in Deutsch veröffentlicht. In Polylog Nummer 3, auch das steht auf der Homepage, also bei der heutigen Einheit in der Literaturliste, finden Sie es genau. Also jetzt, da habe ich History of Volume 77 bis 89, Bände 1 bis 5, 77 ist der erste Band, das erste Mal erschienen. Also im zweiten Band, wie gesagt, fragen Sie sich, was ist eine angemessene Periodisierung, oder gibt es so eine überhaupt, und damit schließe ich ab heute. Und Sie sagen, nach der Achsenzeit gibt es eindeutig eine Periode, wo wiederum Parallelphänomene, die philosophisch wichtig sind, die für die Philosophie wichtig sind, parallele Phänomene im gesamten Bereich von Eurasien stattfinden, und Sie nennen das dann die Hellenistisch-baktrische Periode. Baktrisch. Ja, also das ist eigentlich ganz einfach, der Name, die Han-Dynastie in China, die nach der Achsenzeit einsetzt, also die ungefähr um das Jahr 200 vor der christlichen Zeitrechnung beginnt und ungefähr um 200 nach endet, also circa 400 Jahre umfasst. Diese Han-Dynastie gibt dieser Periode den ersten Teil des Namens, ist dadurch gekennzeichnet, dass da treten nicht mehr solche Gründerfiguren auf wie Konfuzius und Lao Tse oder so, sondern es kommt zu einer Vermengung, einem Synkretismus verschiedener Kulturen und in diesem Riesenreich der Han. Das war ja etwas größer, zeitweise jedenfalls, als das heutige China, und das ist schon riesig für die damalige Zeit. Und genau das Gleiche tritt auf im hellenistischen Großraum nach Alexander dem Alexander von Makedonien, im Hellenismus auch ein großes Reich, in dem viele Regionen, Religionen, Sprachen im römischen Hellenismus dann vor allem und auch die Philosophien sich zusammen. Da treten auch nicht mehr Platon und Aristoteles und die Vorsokratiker auf, sondern eher so stoische Universaltheorien werden entwickelt und ähnliches. Und in Baktrien. Also Baktrien bezeichnet die gleiche oder vergleichbare Reichsgründung in Nordindien, im nördlichen Teil von Indien. Mit griechischen Einflüssen bereits nach Alexander eben und so weiter. Also ich muss sagen, dass mir die erste, die Achsenzeit und die Beschreibung auch der zweiten Periode der Han-Hellenistisch-Baktrischen immer recht eingeleuchtet hat bei Plot, auch was sie da im Einzelnen beschreiben. Dass es aber bereits bei der dritten Periode, die sie vorschlagen, mir schon nicht mehr sehr einleuchtet und es wird dann immer uneinleuchtender, unplausibler in gewisser Weise. Also es ist kein in allem überzeugender Vorschlag. Ich sage es jetzt nur mehr und sage vielleicht nächstes Mal ein paar Details, wenn Sie es interessiert. Aber Sie finden auch eine Beschreibung eben auf der Homepage. Also die nächste Periode nach der Han, also wie lange dauert das? Han-Hellenismus baktrisch, bis, Sie rechnen dann ca. 250 vor, bis 325 nach. 325 ist das Konzil von Nikea. Also Christentum wird zur Reichsreligion im Römischen Reich. Das nehmen Sie als Datum und schließen dann die dritte Periode an. Da sagen Sie, es ist wieder Ähnliches in China, in Indien und im Abendland passiert und die nennen sie die Patristik Sutra. Patristik von Väterlehre, also christliche Geschichte. Und Sutra, das sind diese Lehrbücher, die man auswendig lernt. Bis um 800. Und in dieser Zeit entsteht der Islam. In dieser Patristik Sutra, darüber gibt es einen starken Bruch mit dem Islam und dessen Aneignung dann auch schon der griechischen. Also deshalb besonders interessante, aber auch widersprüchlich zu beschreiben. Sie sagen dann, die nächste Periode nennen Sie die der Scholastik. Das ist mir teilweise wiederum sehr einleuchtend und auch erhellend gewesen. Die Darstellung der Periode der Scholastik, das von 800 bis 1350 gerechnet wird, nämlich es finden tatsächlich in der Zeit und nicht vorher sozusagen Akademiegründungen statt oder Universitäts Wissensorganisation wird neu gefasst und zwar in Indien und in China und in Abendland. Also im Abendland in zwei Sprachen, in Arabisch und Lateinisch. Da entstehen die Universitäten in Südeuropa und dann Bologna und Paris etc. In Ostasien ebenfalls in mehreren Sprachen, aber in einer einzigen Schriftsprache. Also wir haben nicht diese doppelte Schrift gehabt. Und in Indien mit diesen buddhistischen, da gibt es auch zwei verschiedene Richtungen sozusagen. Aber es findet so eine Art von Scholastik, bildet sich tatsächlich in mehreren Fällen heraus. Dann die Periode der Begegnungen, 1350 bis 1850. Und was ich schwach beschrieben finde in dem Werk, und seit 1850 nennen sie das die Periode der vollständigen Begegnung. Also wie gesagt, die letzten sind nicht mehr sehr überzeugend, kommt mir vor, aber es ist eine Alternative. Gut, ich habe die Zeit schon überschritten und Sie wollen woanders hin. Bis zum nächsten Mal.